herzlich willkommen zu PG, dem LoRa-Forum rund um die psychische Gesundheit. Es geht um die hellen und dunklen Seiten unserer und vielleicht auch ihrer Seele. Unsere Themen reichen von Meditation, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz bis zu ADHS, Borderline und Burnout.
Herzlich willkommen bei PG, euer Podcast für psychische Gesundheit. Heute befassen wir uns mit dem Thema Powerfrauen in der Psychiatrie, Psychotherapie, Gesundheitswesen. Und zu Gast ist bei mir heute die Eva, oder ich bin besser gesagt zu Gast bei der Eva Kerb. Stell dich vielleicht mal vor, wer du bist und was du machst und auch wo wir jetzt hier gerade sind vielleicht.
Ja, hallo. Schön, dass ich heute dabei sein kann. Mein Name ist Eva Kerb und ich bin niedergelassene Psychotherapeutin. Wir sind in meiner Praxis hier in München, die ich mir mit 5 Kollegen teile. Also wie gesagt, ich bin seit 2005 als Psychotherapeutin tätig, habe davor Psychologie studiert, habe dann erstmal meine Ausbildung gemacht zur Verhaltenstherapeutin in einer Klinik in Norddeutschland, war lange in Hamburg, da in der Tagesklinik gearbeitet und da ein Programm aufgebaut, auch für Borderline-Patienten und bin seit 2014 hier in München in meiner eigenen Praxis.
Dankeschön. Super spannend, da hast du schon auch einiges erlebt. Es geht ja heute auch so darum, Menschen ein bisschen zu motivieren, vielleicht in den Job der Psychotherapeutin zu gehen, aber auch darum, Menschen auch dazu zu bewegen, zu sagen, okay, ich versuche vielleicht mal eine Psychotherapie, wenn ich Schwierigkeiten habe. Möchte ich dich fragen, eine kurze Beschreibung so deines Jobs, was du so tagtäglich machst und auch wenn du Psychotherapeutin geworden bist.
Das ist jetzt ein ganz großes Feld. Ich fange mal damit an zu schauen, warum ich Psychotherapeutin geworden bin. Ich glaube, bei mir war das eher tatsächlich so ein hingeführt werden an diesen Beruf, dadurch, dass meine Eltern beide Ärzte sind, Hausärzte. Und ich dadurch schon, und Hausärzte auf dem Dorf, und ich dadurch schon relativ früh auch mit psychischen Erkrankungen in Kontakt gekommen bin. Einfach genau dadurch, was meine Eltern immer mal wieder auch erzählt haben. Und später dann, als ich 16 war, habe ich immer mal auch so aushilfsweise an der Rezeption gearbeitet und habe da so meine ersten Erfahrungen auch gemacht. Und das war, glaube ich, so der eine Teil, dass ich schon immer wahnsinnig interessiert war an Menschen, so, und an der Vielfalt von menschlichem Leben und das immer wahnsinnig spannend fand und bei allem, was meine Eltern erzählt haben, mit so riesen Augen da gesessen bin. Und dann tatsächlich mich entschieden habe zwischen Medizinstudium und Psychologiestudium. Und da gab es dann, glaube ich, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau, ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, Blut abzunehmen. Was ja im Nachhinein irgendwie tatsächlich so ein ganz interessanter Aspekt ist, weil ich glaube, das wäre gar kein Problem gewesen. Aber jedenfalls war es die Entscheidung, die mich dann dazu gebracht hat, Psychologie zu studieren. Und dann war ich ehrlich gesagt am Anfang von diesem Studium auch ziemlich frustriert. Ich fand, was ich spannend fand, war all diese Entwicklungspsychologie und all dieses sich zu beschäftigen, wie, was hat Einfluss sozusagen auf unser Erleben, auf unsere Wahrnehmung und wie entwickeln sich Menschen auch so unterschiedlich? Und ansonsten war ich wirklich an manchen Stellen des Studiums auch eher ein bisschen demotiviert, ganz ehrlich immer mal wieder. Aber ich bin dran geblieben, weil ich mir gedacht habe, nee, ich möchte auf jeden Fall psychotherapeutisch tätig sein. Damals gab es das auch noch nicht, dass, so wie heute, dass man Master machen kann in klinischer Psychologie. Es gab zwar auch schon so Schwerpunktsetzungen. Und dann habe ich mich schon während dem Studium auch wahnsinnig viel für einfach psychotherapeutische Ansätze, Psychotherapieforschung interessiert und habe da mich wahnsinnig auch reingearbeitet, habe da in Arbeitsgruppen mitgemacht. Und dann war mir aber ziemlich schnell auch klar, ich will in die Versorgung gehen und ich will nicht in der Forschung bleiben. Und habe mich dann entschieden, eine gesponserte Ausbildung zu machen. Also das heißt, ich war angestellt in der Klinik und habe da nebenbei meine Ausbildung auch gemacht. Und das fand ich eine sehr, sehr, sehr spannende und sehr lehrreiche Zeit. Und deswegen glaube ich, um da jetzt hinzugehen zu dem, was macht man überhaupt als Psychotherapeut, wie sieht so das Arbeitsumfeld aus, da glaube ich, muss man auch erstmal sehr unterscheiden, in welchem, also ist man ambulant tätig, ist man teilstationär tätig oder stationär, weil natürlich jetzt, wenn ich so spreche von dem stationären Tätigsein, da arbeitest du in einem Team multiprofessionell zusammen, du hast viel Austausch im Team, du hast eine Behandlungsplanung auch im Team. Und wenn jetzt, wenn wir schauen, wie es im ambulanten Sektor ist, da bist du natürlich viel einfach auch in der Einzelarbeit mit den Patientinnen. Das ist ein großer Unterschied.
Super, da sind wir doch bei einem guten Punkt. Also das ist auch ein bisschen auch der Werdegang, das zu verstehen, wo so ein bisschen dein Background ist, warum du Psychotherapeutin geworden bist. Wie lange dauert das dann und wie viel Zeit und Geld investiert man da, bis man dann auch wirklich Patientinnen behandeln darf?
Eva. Ja, lang. Also tatsächlich, du kannst damit rechnen, dass dein Psychologiestudium, wenn du über die Psychologieschiene kommst, du kannst als Kinder-Jugendpsychotherapeut tatsächlich auch über andere Grundstudiengänge sozusagen kommen, Sozialpädagogik weiß ich, Pädagogik und ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber da kannst du sozusagen auch anders reinkommen.
In Österreich geht es ja auch ganz, ganz easy in Anführungszeichen. Ja, das ist auch nochmal anders wie hier in Deutschland.
Genau, es sind ganz unterschiedliche Modelle. Ja. Jedenfalls in Deutschland hast du nach dem Studium auf jeden Fall noch 3 bis 5, manchmal auch länger, Zeit, also Jahre, in denen du diese Weiterbildung machst. Ja, das heißt, du bist dann Psychologe. Und so ist das jetzige System, weiß man nicht, wie sich in der Zukunft das auch nochmal verändern wird. Mein System war tatsächlich so, dass ich 5 Jahre studiert habe und dann nochmal 4 Jahre tatsächlich meine Weiterbildung gemacht habe. In der Zeit, wie gesagt, habe ich gearbeitet und hatte dann am Wochenende die Fortbildungen, habe dann die Fälle, das sind immer sozusagen diese Fälle, die man supervidiert bekommt. Das heißt, man behandelt dann schon eigenverantwortlich auch Patienten. Und hat aber, ich glaube, nach jeder vierten Sitzung war das damals, hat man ein Gespräch mit seinem Supervisor, um einfach ein Feedback zu bekommen und zu schauen, läuft das alles so wie geplant, um Fragen stellen zu können. Und ja, genau, das heißt, es ist eine ziemlich lange Zeit und es ist auch eine ganze Menge an Geld. Bei mir war es, wie gesagt, so, dass es verrechnet wurde mit meinem Gehalt, was aber wirklich eine Zeit war, wo ich echt wenig Geld zur Verfügung hatte.
Ja, absolut. Aber du bist dran geblieben und das ist doch auch super, sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und reden. Ja, warum denkst du, dass das mehr Frauen machen als Männer und hat das vielleicht auch Vorteile? Und noch was würdest du dir mehr männliche Kollegen oder Kolleginnen wünschen?
Das finde ich ist eine sehr interessante Frage. Also wenn man tatsächlich so rumschaut und sich einmal anschaut, dann machen tatsächlich von den beiden niedergelassenen Kolleginnen schon die Frauen den Hauptteil auch aus. Meine Vermutung ist tatsächlich, dass es eher eine Praktikabilitätssache auch ist, dass du natürlich als Psychotherapeutin, wenn du selbstständig arbeitest und die meisten von uns, die niedergelassen arbeiten auch selbstständig. Du kannst natürlich auch angestellt sein als Sicherstellungsassistenz oder so, aber die meisten arbeiten tatsächlich selbstständig. Dann kannst du natürlich das gut verbinden auch mit Familie. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das weiß ich von einigen meiner Kolleginnen, dass es deswegen sozusagen auch mehr ein Beruf ist, der Frauen anspricht. Generell, ist natürlich, glaube ich, verändert sich da ehrlich gesagt auch was. Ich mache ja auch Weiterbildungen, mache auch Fortbildungen und ich sehe schon in der letzten Zeit mehr und mehr auch Kollegen tatsächlich sich zu interessieren, also junge Männer einfach sich zu interessieren für das Fach. Interessanterweise, ich habe die Zahlen nicht, aber ich denke, das hat einfach auch was mit klassischen Rollenmodellen zu tun, die sich jetzt langsam vielleicht auch verändern. Ja, und das ist vielleicht vor 20, 30 Jahren durchaus noch ein bisschen revolutionärer war, als Mann zu sagen, so, ich werde jetzt Psychotherapeut. Wobei, wenn man hinschaut, gibt es wahnsinnig viele wirklich sehr lang erfahrene, also Experten in dem Feld, die einfach auch Männer sind.
Ja, also Psychotherapie wurde ja eigentlich auch von Männern entwickelt, ne? Das war ja eigentlich der weiß ich gar nicht, wie die alle heißen, aber also auf jeden Fall ist es ja
eine ganze Reihe von Männern, die viel da entwickelt, die aber viel, muss man auch sagen, die einfach viel auch geforscht haben. Ja, also so, das ist natürlich auch immer wieder so der Punkt. Und da sieht man halt an manchen Stellen schon Strukturen, die du vielleicht in anderen Bereichen auch siehst, dass natürlich sozusagen je mehr es in Leitungsebenen geht, umso mehr Männer da auch vertreten sind.
Ja, das finde ich auch ein bisschen, naja, schade eigentlich, muss ich sagen. Aber ich finde es dann auch gut zu sagen, ja, also dass man halt trotzdem sagt, okay, ich mache mich dann aber selbstständig und so. Wenn ich schon nicht irgendwie eine Klinik leiten kann als Frau, dann mache ich halt mich selbstständig. Oder?
Ja, so. Genau. Wobei ich tatsächlich auch da den Eindruck habe, das ist eher ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und da verändert, also auch da habe ich den Eindruck, es verändert sich was. Es gibt inzwischen deutlich, also schon auch einige Frauen in Führungspositionen. Aber natürlich, ja, weißt ja, wie es ist. So im Gesamten ist es tatsächlich immer noch mal auch ein Thema. Es ist auch ein Thema, glaube ich, immer wieder für Frauen, sich selbst zu empowern und zu sagen, so, ich mache das jetzt auch und ich traue mir das zu. Und da, glaube ich, geht es viel auch darum, tatsächlich für sich an der eigenen Wertschätzung zu arbeiten, was jetzt nicht heißt, dass es keine realen sozusagen Benachteiligungen gibt. Ja, so, aber ich glaube, ein ganz großer Teil ist auch einfach als Frau zu sagen, so, ich entscheide mich für den Weg. Ja, und da muss man halt immer wieder schauen, wenn man als Frau andere Pläne auch im Leben noch zusätzlich hat, also ich spreche jetzt einfach dieses Thema mit Familie an, da muss man schauen, wie kriegt man das alles unter einen Hut, und es ist halt heute für Frauen immer noch ein bisschen schwieriger als für Männer.
Also nochmal zurück zum Beruf Psychotherapeutin. Gibt es auch irgendwie Stigmatisierungen in deinem Beruf oder erlebst du das eher weniger?
Also tatsächlich reale Stigmatisierungen erlebe ich nicht. Was interessant ist, ist schon, wie Menschen immer mal auch reagieren. Wenn man sagt, man ist Psychotherapeut, dann gibt es häufig sozusagen so Reaktionen wie, oh wow, das ist ein total spannender Beruf, erzähl. Also so, da ist immer ganz viel Interesse, das ist so die eine Reaktion. Wie ist denn das so? Und dann kommen natürlich die Fragen, wie kann man sich denn da abgrenzen? Und oh Mann, ich könnte das nicht. Also das sind so klassische Reaktionen, die mir begegnen. Und interessanterweise dann auch immer wieder so Reaktionen, dass Menschen sagen, oh Gott, häufig dann so ein bisschen humoristisch, oh Gott, ja, jetzt unterhalte ich mich nicht weiter mit dir, weil du kannst ja bis in meine Seele sehen. Ja, also so, diesen Teil gibt's auch.
Aber das stimmt das?
Das können wir natürlich überhaupt gar nicht. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, dass das wäre ja auch, also Psychotherapie ist ja ein Job, ja? Also das heißt, ich mache meinen Job, und wenn ich meinen Job mache, dann heißt dieser Job, dass ich eine Diagnostik mache, und diese Diagnostik heißt ja nicht, ich schaue in die Seele von irgendjemandem, nur weil ich meinen Therapeutenblick aufsitze, sondern das heißt, ich mache tatsächlich eine differenzierte Diagnostik, ich mache Problemanalysen, arbeite gemeinsam mit meiner Klientin oder mit meinem Klient dran zu verstehen, ja? Und das ist, glaube ich, genau das, wo auch in, da haben wir vorhin noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber wo auch in der Therapieform, die ich tatsächlich ja hauptsächlich ja auch mache, also in der DBT, ja ganz klar auch dieses Gefälle weggenommen ist. Ja, also dieses Gefälle von, ich bin der allwissende Psychotherapeut und das ist meine Klientin, sondern da ist ja ganz klar auch die Idee von, wir sind beide Experten und wir sind beide ein Team. Ja, und wir schauen gemeinsam auf das Problem und versuchen, Probleme zu verstehen. Und deswegen ist genau sozusagen, das ist aber interessant, finde ich, dass bei manchen Menschen wirklich so eine Angst irgendwie da sitzt, ja, dass sie in irgendeiner Art und Weise entlarvt werden könnten oder beschämt werden könnten von Psychotherapeuten.
Also das ist auch wirklich, also ich kann nur so, aber wirklich ans Herz legen, Psychotherapie kann auch wirklich total viel bewirken mit einem. Und ich glaube, die Fachrichtung ist vielleicht gar nicht so unbedingt so krass wichtig. Es ist halt eigentlich auch nur die innere Bereitschaft auch ein Stück weit wichtig, würde ich jetzt so auch ein bisschen appellieren. Aber niemand ist gezwungen, das zu machen. Man kann es auch ausprobieren. Es gibt ja auch probatorische Sitzungen.
Genau, ja, genau. Und du hast jetzt gerade auch schon was angesprochen mit den Fachrichtungen. Es gibt eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Therapieverfahren. Und die meisten Kollegen, die ich kenne, die sind genau in einem von den Richtlinienverfahren sozusagen auch ausgebildet und haben danach dann aber noch durchaus Zusatzausbildungen bezogen auf spezifische Störungsbilder, spezifische Therapieverfahren so. Und gleichzeitig, und das glaube ich ist schon einfach immer wieder nochmal wichtig, ist Psychotherapie ja kein mechanistisches Verfahren. Ja, also das ist ja wir sind keine Ingenieure, sondern es geht natürlich viel auch darum, dass wir mit einer gewissen Haltung Menschen gegenüber begegnen, die zu uns kommen und dass wir sie unterstützen, all die Ressourcen, die sie haben, nutzen zu können und sozusagen auf ihrem Weg einfach dahin zu gehen, wo sie hinwollen. Und da, glaube ich, muss man schon auch nochmal sehen, dass gerade so eine haltgebende Beziehung und ein angenommen werden in dem, wie man ist und gleichzeitig eine Unterstützung dabei, vielleicht schwierige Verhaltens- und Denkmuster und so sehr automatisierte, emotionale Reaktionsmuster zu verändern, dass das eine Kombi ist, die wichtig ist. Ja, also deswegen würde ich jetzt so denken, natürlich ist die Basis, dass man eine Beziehung hat, ja, also dass man sich gut aufgehoben fühlt.
Und dass Empathie ist auch wichtig, denke ich auch. Dann, warum gibt es so viele Vorbehalte und Ängste? Wir haben es jetzt schon auch ein bisschen angesprochen, zum Beispiel eine Therapie anzunehmen und
ja. Puh, also da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Aspekte. Das eine, das, was ich tatsächlich einen ganz wichtigen Faktor finde, ist, dass wir Menschen, glaube ich, immer ein bisschen unsicher sind, bezogen auf Dinge, die wir noch nie gemacht haben. Ja, so. Dass natürlich sich mit den eigenen Problemen beschäftigen etwas ist, was viele von uns erstmal so gar nicht so gewohnt sind, ja, weil wir tatsächlich ja eher sonst gewohnt sind, Ansprüchen zu genügen im Außen und dann immer mal wieder eher auch überflutet werden von unseren Themen. Und ich glaube, dass wirklich so ein Punkt ist, sich da auch nicht selber so zu pathologisieren, sondern sich auch wirklich klar zu machen, dass ein Großteil der Menschen irgendwann in seinem Leben an Punkte kommt, wo es hilfreich ist, jemanden zu haben, der da mit einer sehr annehmenden und nicht wertenden Haltung draufschaut. Ja, so.
Und ich echt schwer
genau, vor. Genau, aber ich glaube tatsächlich, das ist natürlich auch so ein Teil, was man nicht vergessen darf, dass viele Menschen sich für ihre Problemmuster, ich nenne es jetzt mal einfach, ob das jetzt Verhaltensmuster sind, ob das emotionale Reaktionen sind, schämen. Ja, weil man das natürlich dann häufig auch von außen sozusagen als Feedback kriegt. Sowas wie, jetzt stell dich mal nicht so an oder mein Gott, bist du wieder überempfindlich oder so, ja, was bist du für ein Couch-Potato, wenn man tatsächlich depressiv zu Hause sitzt? Ich habe jetzt ein paar Dinge angesprochen, die erleben sicherlich nicht alle. Es gibt sicher auch einen sehr wohlwollenden Umgang damit in manchem Umfeld. Aber das kann natürlich dazu führen, dass wenn man sich schämt für das, was eigentlich das Problem ist, dann gehe ich natürlich nirgendwo hin. Ja, also ich glaube, das sind zwei Punkte. Das eine ist die Scham, das andere ist einfach eine Unsicherheit, auch im Sinne von, was erwartet mich da, was passiert da mit mir? Und deswegen, wie du es vorhin schon gesagt hast, gibt es ja auch die probatorischen Sitzungen. Ja, also das heißt, probatorische Sitzungen sind wirklich dafür da, dass man gemeinsam sich dieses Problem ein bisschen genauer anschaut, dass man ein Modell entwickelt im Sinne von ein gemeinsames Verständnis dessen, was problematisch ist und auch eine Idee kriegt, was passiert in der Psychotherapie, also was machen wir denn jetzt dann, ja, also welche Schritte sind da wichtig, dass man auch eine Idee davon kriegt, wie häufig treffen wir uns, über welchen Zeitraum, wie lange geht sowas. Und dass man den Therapeuten oder die Therapeutin auch kennenlernt, weil du es vorhin auch gesagt hast, ist natürlich auch eine Sache, ob ich mich dort wohlfühle. Ja, also
ja, ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich. Ja, es gibt ja auch so innere Glaubenssätze, zum Beispiel von einigen Männern. Ich sage jetzt bewusst einigen, weil es gibt ja da auch, sage ich mal, Ausnahmen, dass zum Beispiel psychotherapeutische Hilfe annehmen in irgendeiner Art und Weise zu unmännlich sei oder so. Was würdest du jetzt so jemandem sagen?
Ja, tatsächlich, wie das immer bei so Annahmen ist, die werden irgendwann mal geprägt und das sind keine Tatsachen. Das ist, glaube ich, erstmal so der erste Punkt, dass Annahmen keine Tatsachen sind und dass man dann für sich gern mal auch überprüfen kann, woher kommen denn diese Annahmen? Ja, und was stecken dahinter eigentlich für Sorgen oder für Ängste? Um was geht's da? Also wenn jemand sagt, Psychotherapie annehmen ist unmännlich, dann wird es irgendwo verankert sein, ja, in seinem Rollenbild, wie haben Männer zu sein. Und ganz ehrlich, da ist, glaube ich, an vielen Stellen, wie gesagt, da kommen immer schon auch nochmal solche Botschaften in unserer Gesellschaft durch. Und dann wäre sozusagen, wenn man diese Annahme als Realität für sich annimmt, ja, und entsprechend dieser Annahme handelt, dann ist natürlich klar, dass ich mich echt schwer tue, in Psychotherapie zu gehen. Und gleichzeitig würde ich jeden ermutigen, diese Annahmen auch zu überprüfen. Ja, also tatsächlich für sich auch da ganz spezifisch mal zu schauen, weil es gibt doch auch eine ganze Menge auch von prominenten Männern, die ja inzwischen auch ganz klar sagen, ich habe auch psychische Probleme. Ja, und ich habe mir Unterstützung geholt. Und da glaube ich, sozusagen ist ganz hilfreich, sich da auch nochmal ein bisschen zu informieren. Meine persönliche Haltung ist, dass das überhaupt nichts mit Männlichkeit oder Weiblichkeit zu tun hat.
Ja, es gibt so auch Frauen, die das denken, aber klar, nicht jeder.
Ja, sondern das natürlich das sozusagen, ich würde tatsächlich sogar eher sagen, dass das sich konfrontieren mit den eigenen Themen häufig ganz viel Mut braucht. Ja, und ganz viel, also was ich bei all meinen Klientinnen, es ist jetzt egal, ob es Männer sind oder Frauen, was ich bei all denen sehe, ist so ein therapeutischer Prozess, der braucht Mut und der braucht auch Durchhaltevermögen. Und da ist es auch ganz normal, dass man zwischendurch mal hinschmeißen will. Der ist an vielen Stellen aber auch sehr erleichternd und der ist an vielen Stellen sehr unterstützend und validierend. Es ist aber halt trotzdem so ein bisschen eher...
Validierend heißt wertschätzend.
Ja, genau. Wertschätzend. Genau, also im Sinne von, es ist wirklich hilfreich, sich mit jemandem gemeinsam auch die eigenen Themen anzuschauen, der nicht eine eigene Agenda hat. Ja, weil das ist ja das, was meistens bei Freunden oder Familie so ist. Wir haben, wenn es unterstützende Freunde sind, dann wollen die einfach, dass es einem gut geht. Ja, und die haben meistens aber auch einen Weg im Kopf, wie das sein kann. Ja, also wie es einem, was man tun soll, damit es einem gut geht.
Genau, gute Freunde, die wollen einem nicht irgendwie die Ellenbogen oder so machen, sondern die sagen so eher so, komm, wir machen, lass uns jetzt das gemeinsam machen oder halt so in die Richtung.
Quasi. Genau.
Was würdest du sagen, warum lohnt sich das, eine eigene Praxis zu gründen? Warum lohnt sich das überhaupt? Und ja, was sind da auch so die Vor- und Nachteile?
Okay, gut. Also warum lohnt es sich?
Warum würdest du es wieder machen oder würdest du es überhaupt wieder machen? Ja. Vielleicht würdest du ja doch lieber jetzt Blut abnehmen und irgendwo in der Klinik einen auf...
Genau. Oh Gott. Also ich glaube tatsächlich, ich würde es immer wieder machen. Ich mag einfach sehr gerne Menschen unterstützen dabei, dass sie ihr Leben lebenswerter für sich machen. Ich mag die ambulante Arbeit deswegen, weil ich mehr Zeit habe. Also im Sinne von, ich begleite Menschen ja über Monate, manchmal auch Jahre und sehe da einfach Entwicklungsprozesse, die ich in der Klinik nicht sehe. Ja, also in der Klinik kommen die Menschen zu uns, sind dann 2 Monate vielleicht da, 6 Wochen, 2 Monate, 3 Monate. Und deswegen, ich würde es wieder machen. Ich glaube, der Bedarf ist einfach auch da, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist so ein Punkt, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber das ist natürlich etwas, was mich schon auch motiviert, einfach zu sehen, dass da ein ganz großer Bedarf ist an Unterstützung und an Hilfe. Und gerade wenn ich so schaue, ich arbeite viel mit jungen Borderline-Patientinnen zum Beispiel, dann ist das einfach, ja, das sind einfach Menschen, wo ich auch denke, da möchte ich gerne unterstützen. Ich möchte gerne, dass die in ihrem Leben ihre Ziele so weit wie möglich erreichen können und ein lebenswertes Leben leben können. So, das ist der eine Teil. Der andere ist, wenn du sagst, lohnt es sich? Ja, ich denke, der Bedarf wird nicht weniger. Es ist natürlich trotzdem was, ist einfach trotzdem eine selbstständige Tätigkeit. Das heißt, ja, es ist einfach schon auch was, wo du natürlich deine eigene dein eigenes Business hast, wo du dich auch kümmern musst.
Das ist auch sehr mutig. Und da auch den Schritt zu gehen, das war bestimmt auch eine leichte Entscheidung, wo du sehr selbstbewusst wusstest, okay, das willst du eh gehen, den Weg. Und oder war das jetzt auch so, dass sich das irgendwie eher ergeben hat? Oder wusstest du das schon relativ früh, dass du halt auch eine eigene Praxis machen möchtest?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube beides. Also das eine war tatsächlich, dass ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, verschiedene Dinge auch ausprobiert hatte. Ich glaube, ich jemand bin, die in meinem Leben ganz viel ausprobieren will, so welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt. Und ich bin auch jemand, die sehr unabhängig ist und unabhängig auch gerne viel arbeitet, wenn es sozusagen das eigene ist. Und ich glaube, deswegen hat sich das da so ganz gut auch ergeben. Und wie gesagt, meine Eltern sind beide ja auch Ärzte. Das heißt, ich habe schon ein Modell gehabt davon, wie selbstständig sein auch aussehen kann. Das mir ermöglicht, glaube ich, auch an der Stelle nochmal mehr.
Das ist sehr gut. Also es gibt ja auch so Supervisionen. Und wie gehst du mit Verantwortung um?
Ja, es gibt Supervisionen, es gibt Intervisionen. Das mache ich regelmäßig, also mich mit Kolleginnen sozusagen zu treffen. Das habe ich tatsächlich jede Woche hier in der Praxis, dass wir uns austauschen über Schwierigkeiten. Und Supervisionen heißt dann auch nochmal jemanden extra zu bezahlen, zu befragen bei schwierigen Themen. Ja, wie gehe ich mit Verantwortung um? Man übernimmt sie und sozusagen und lebt mit dieser Verantwortung. Also ich glaube, da ist einfach wichtig für sich auch selbst zu sehen, wo sind die Grenzen meiner Verantwortung. Da geht es ehrlich gesagt auch drum als Therapeut, aber ich glaube, das gilt auch für jeden Arzt, auch zu lernen, dass wir eben Grenzen haben, dahingehend, wie weit wir Menschen helfen können. Und da geht es dann manchmal eher auch um den Umgang so mit Ohnmacht oder mit Hilflosigkeit, ja, dass wir an manchen Stellen eben nicht so helfen können, wie wir das gerne möchten und zu manchen Zeitpunkten nicht so helfen können, wie wir es gerne möchten. Und ich glaube, da hilft auch da wieder so eine dialektische Haltung der Akzeptanz dessen, dass mein Gegenüber sein Leben geht und ich ihn unterstützen kann und dann gleichzeitig aber auch tatsächlich eine Verantwortungsübernahme dafür, dass ich professionell handle und mir auch Unterstützung hole, wenn ich allein nicht weiter weiß.
Super. Hat dich der Beruf persönlich verändert und inwieweit?
Ja, ich würde sagen, dass ich tatsächlich von all meinen Klientinnen und Klienten extrem viel lerne und deswegen würde ich sagen, der Beruf verändert mich andauernd, weil es einfach tiefe Begegnungen sind mit anderen Menschen. So, und ich glaube, immer wenn wir uns als Menschen begegnen in der wertschätzenden Haltung, dann lernen wir voneinander. Und da ist natürlich dieser Beruf einer, wo ich mich sehr glücklich schätze, dass ich auch ganz viel lernen kann. Ja, also, dass ich ganz viel lernen kann übers Menschsein und über die Vielfalt menschlichen Lebens und menschlicher Probleme und wie nah häufig auch zusammenliegt, dass Momente von Leiden und dann auch wieder Momente, wo die Welt einfach auch schön ist.
Es kommen ja viele Frauen zu dir wahrscheinlich auch, und aber es gibt halt wahrscheinlich auch bestimmte Probleme, die halt wahrscheinlich auch eher Frauen betreffen und eher Männer betreffen. Kann man auch wieder nicht so pauschal beantworten.
Ja, das kann man, finde ich, nicht so pauschal beantworten. Aber natürlich hast du immer in der Psychotherapie auch das Thema Rollenbilder. Also so, ja, was sozusagen, was wird vermittelt in unserer Gesellschaft? Wie habe ich zu sein als Frau oder wie habe ich zu sein als Mann?
Und oder auch als drittes Geschlecht vielleicht.
So, genau, den Punkt. So, und da sprichst du natürlich schon auch was an, dass die Diversität von menschlichem Dasein und menschlichem Leben, menschlicher, auch sexueller Orientierung, menschlichem, ja, Identitätsfindung, dass das natürlich alles sozusagen immer noch schwierig ist, wenn man der, ich sag's jetzt mal, klassischen Norm nicht so entspricht, ja, also zu schauen, wo finde ich da meine Nische, der Umgang mit Vorurteilen, und es zieht sich aber durch alles durch und es ist einfach, glaube ich, auch so ein Phänomen unserer Gesellschaft, was aber natürlich ein typisches Frauenthema ist, wo Frauen natürlich deutlich mehr auch nochmal Probleme haben, sind die Themen Gewalterfahrungen, sexuelle Gewalterfahrungen, weil man da ehrlich gesagt auch sagen muss, dass die Männer, die das erlebt haben, sich häufig noch mehr schämen als Frauen, um in die Therapie zu kommen. Das muss man einfach auch so sagen.
Kenne ich mir nicht. Ja. Dann noch eine letzte Frage. Wie sieht's denn derzeit aus mit deiner Warteliste, Eva? Und möchtest du vielleicht auch in dem Zug auch gleich mal unseren ZuhörerInnen Empfehlungen oder Anlaufstellen für die TherapeutInnen-Suche geben?
Also meine Warteliste ist geschlossen. Und so, glaube ich, sieht's leider auch bei vielen meiner Kollegen aus. Also ich habe vor kurzem jetzt gerade erst auch gelesen, dass im Lauf der Pandemieentwicklung 25% oder 35%, nagel mich nicht fest auf die Zahlen, mehr Anfragen zur Psychotherapie stattgefunden haben. Und das finde ich wahnsinnig viel, ehrlich gesagt. Und unser System ist da wirklich gerade auch am Rand dessen, auch wenn versucht wird, kurzfristig auch Unterstützungsangebote sozusagen zu bieten, eher so Kriseninterventionsmöglichkeiten, muss man einfach sagen, dass es ist viel mehr Bedarf da, als tatsächlich auch gerade Angebot da ist und die Wartelisten sind lang.
Aber es gibt ja auch das Netzwerk, das wo du zum Beispiel im Internet da auch mit oder sogar selbst aufgebaut hast, so mit Anlaufstellen für Borderline, glaube ich, aber auch insgesamt.
Ja, genau, aber das wäre mir total wichtig. Ich sage es an der Stelle nochmal. Wir vermitteln da keine Therapieplätze. Also wir haben da eine Aufführung der Kliniken, Tagkliniken, der Skills-Gruppen, die es gibt, aber wir können keine Therapieplätze vermitteln. Und trotzdem, wenn man jetzt auf der Suche ist, also nach ambulanten Psychotherapeuten, dann empfehle ich am ehesten, sich wirklich an die KV Bayern zu wenden. Die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern. Und das findet man auf der Internetseite kvb.de.
Oder die Krankenkassen anzurufen. Heilpraktiker werden teilweise auch übernommen, wenn also mit einer Psychotherapiezulassung.
Genau, und ansonsten gibt es natürlich auch, es gibt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Zwänge, es gibt den Bundesverband für Essstörungen, es gibt den Dachverband für dialektisch-behaviorale Therapie. Also das heißt,
Selbsthilfegruppen.
Bei den Verbänden kann man auch immer noch mal schauen, ob die Empfehlungen haben. Und genau, was du jetzt ansprichst, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Selbsthilfegruppen, genau.
Also zur Überbrückung halt vielleicht auch, weil nur, dass das jetzt auch rüberkommt, das ist sehr schwierig, die Lage. Ich wusste auch nicht, dass es jetzt durch Corona so krass ist, wusste ich tatsächlich auch nicht. Aber vielleicht, wenn man jetzt schon so ein Gefühl hat, Mensch, da könnte irgendwas so ein bisschen im Argen liegen, dass man auch sagt, nee, ich suche mir lieber frühzeitig Hilfe. Man kann es immer noch so einen Platz im Notfall absagen, sag ich mal, wenn es einem dann besser geht, wie dass man dann wirklich zu spät dran ist. Und in akuten Krisen, da verweisen wir halt auch immer auf die Anlaufstellen, die wir dann auch immer verlinken meistens.
Genau. Ja, genau. Akute Krisen gibt es verschiedene Anlaufstellen, aber zum Beispiel auch den Krisendienst Psychiatrie.
Vincentro gibt es auch.
Genau, so, und die sind 24 Stunden auch telefonisch erreichbar.
Möchtest du noch irgendwas sagen abschließend?
Mir hat super viel Spaß gemacht mit dir und genau, ich würde, wie gesagt, jeden ermutigen, sich den kleinen Schritt zu machen, sich zu melden und sich Unterstützung zu holen, wenn notwendig.
Es gibt immer wieder mal neue Bücher und Artikel, die das weibliche Gehirn zum Thema machen. Statt einer Buchbesprechung sprechen wir lieber direkt mit einer Fachärztin für Neurologie. Sie führt seit 15 Jahren eine eigene Praxis in München und berät und begleitet Frauen wie auch Männer jeden Alters als Klientinnen. Dr. Caroline Zimmermann sprach mit uns über die Besonderheiten des weiblichen Gehirns und warum es so schwierig ist, darüber eindeutige Forschungsergebnisse aus der Neurologie zu erwarten. Außerdem sprechen wir über das angeblich doppelt so hohe Risiko von Frauen, an Alzheimer zu erkranken, über die Bedeutung von Lernen für den Alterungsprozess und darüber, was jede und auch jeder für die eigene psychische Gesundheit bis ins hohe Alter so tun kann.
Was ist das Spezifische am weiblichen Gehirn? Gibt es sowas überhaupt?
Das Gehirn ist im Vergleich zu dem männlichen Gehirn bei der Frau kleiner. Im Mittel ist ja ein Gehirn eines Mannes 1,4, 1,5 Kilo schwer und das der Frau ca. 10% kleiner, hat weniger Masse. Das ist mal sicher der erste Unterschied. Aber es kommt ja nicht auf die Masse drauf an, sondern letztendlich auf die Anzahl der Gehirnzellen, auf die Verbindung. Da gibt es keine Unterschiede. Da ist es eher so, dass es Studien gibt, die versucht haben, mit Kernspintomographie Areale zu finden, wo bei Frauen vielleicht etwas mehr graue Substanz vorhanden ist als bei den Männern. Graue Substanz ist ja der Ausdruck für letztendlich die Nervenzellkerne, die hauptsächlich in der Hirnrinde liegen im Gehirn, aber auch eben in einzelnen Kernregionen. Und die sogenannte weiße Substanz beinhaltet ja vor allem die Nervenscheiden, also die Nervenfasern. Da gibt es eine relativ große Studie vom NIMH, also dem National Institute of Mental Health in den USA. Und die haben über 2000 Auswertungen von MRT-Bildern, Frauen versus Männer, gemacht und haben zum Beispiel gefunden, dass es Unterschiede gibt von Nervenzellansammlungen in einzelnen Arealen. Dass zum Beispiel im vorderen Teil des Gehirns, im frontalen Kortex, orbitofrontal, präfrontal bei den Frauen eben Unterschiede zur grauen Substanz sind im Vergleich zu den Männern, aber auch eben an anderen Stellen wie der sogenannten Inselregion und bei den Männern dagegen eher so im vorderen Temporallappen und im occipitalen Bereich. Das Gehirn muss man sich vorstellen, von der Seite sieht ein bisschen aus wie ein Boxhandschuh. Der Daumen ist sozusagen der temporale Teil und da sozusagen die Fingerspitze, das ist bei den Männern ausgeprägter und bei den Frauen ist es eben eher vorne, wo die Finger wären.
Das ist jetzt ein interessanter Vergleich, denn man kennt immer nur das Bild vom Gehirn als einer Walnuss ähnlich. Aber das ist besonders einprägsam. Jetzt haben Sie ein paar Unterschiede beschrieben. Wie wirken die sich denn aus? Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern und etwas, was das weibliche Hirn besonders gut kann?
Unser ganzes Verhalten ist ja einerseits geprägt von unserer Genetik, vielleicht auch von unseren hormonellen Situationen, aber auch von Lernprozessen, Umwelteinflüssen. Und dadurch ist es relativ schwierig, Wege zu finden, zu sagen, da ist wirklich ein Unterschied zwischen Mann und Frau. In der Medizin nimmt man sich ja die funktionelle Kernspintomographie zu Hilfe. Das ist eine Methode, wo man weiß, dass aktivierte Hirnareale einfach einen überproportional hohen Blutfluss haben und dadurch auch der Sauerstoffgehalt abnimmt. Und das kann man bildlich darstellen. Sozusagen die aktivierten Areale im Gehirn leuchten dann bunt auf. Und so kann man untersuchen, gibt es Unterschiede zwischen Arealen, die bei Aufgaben bei Männern aufleuchten und bei Frauen vielleicht ganz anders aufleuchten. So weiß man zum Beispiel, der occipitale Kortex ist fürs Sehen zuständig. Zum Beispiel gibt es Studien, die das gefunden haben, dass Frauen sich leichter tun mit dem optischen Wahrnehmungsvermögen, dass sie auch im sprachlichen Bereich möglicherweise flüssiger sind, flexibler sind, die Feinmotorik der Hand besser ist. Das sind so Areale, wo man sagen kann, da ist vielleicht das weibliche Gehirn besser oder funktioniert anders, aber es ist rein methodisch von neurobiologischer Seite, von funktioneller Kernspinseite ein schwieriger Ansatz, das wirklich zu belegen. Aber das sind so Daten, die man eben mit medizinischen Methoden finden kann.
Ich denke, es macht in der Praxis ja auch gar nicht so viel Sinn, das zu trennen, weil, wie Sie am Anfang ja richtig gesagt haben, die Sozialisationsprozesse, die Lernprozesse und was man vielleicht auch erst noch am Erforschen ist, auch hormonelle Phasen und Unterschiede machen ja so vieles aus, was die individuelle Prägung des Gehirns dann im Laufe des Lebens ausmacht.
Die Hormone haben einen Einfluss, aber das ist ganz spannend. Nicht nur die hormonelle Seite, sondern wohl auch Zellen mit den vielen X-Chromosomen scheinen auch direkt in die Hirnentwicklung in bestimmten Arealen einzugreifen.
Dann gibt es tatsächlich sowas wie das weibliche Gehirn und eine Forschung, die versucht, das Geschlecht herauszunehmen aus dem Forschungsprozess und auch aus der Art und Weise, wie mit den gewonnenen Daten umgegangen wird, wäre dann problematisch. Verstehe ich das richtig?
Also ich glaube, wir sind immer sehr schnell mit Schlussfolgerungen, was ist eine typisch weibliche Verhaltensweise und eine männliche Verhaltensweise, dass das so noch nicht wirklich belegbar ist durch zumindest die Kernspinstudien, dass da noch viel Forschung nötig ist. Und es gibt ein großes Projekt in Jülich, das nennt sich 1000 Brains. Das versucht, das zu untersuchen, indem man nämlich wirklich funktionelle Kernspinaufnahmen von Männern und Frauen, eben fast 1000 Probanden untersucht. Nur da sind die Daten meines Wissens noch nicht ausgewertet. Die Studie ist seit 5, 6 Jahren und länger im Gange, aber die Daten sind noch nicht publiziert.
Also bleibt es spannend, dieses Feld zu verfolgen. Wie ist es denn mit dem Thema Vulnerabilität? Wo sind denn Gefährdungen? Wodurch oder wobei ist das weibliche Gehirn vielleicht gefährdeter als ein männliches Gehirn? Oder kann man das überhaupt so sagen?
Ich glaube, da gibt es wenig wirklich auch wieder Forschungsdaten. Insgesamt hat ja jedes Gehirn oder jedes Organ in der Entwicklung vulnerable Phasen. Das geht los beim Fötus. Die Hirnentwicklung fängt ja schon in der dritten Woche der Schwangerschaft an, nimmt exponentiell zu, die Anzahl der Nervenzellen bis zur Geburt und dann so Stück für Stück auch wieder ab. Das, glaube ich, da wenig Forschung bisher existiert. Wo ist ein Gehirn von Frauen besonders anfällig? Man weiß aber zum Beispiel, dass Frauen manche Erkrankungen einfach häufiger vorkommen. Angststörungen, Depressionen, aber auch Migräne oder auch Autoimmunerkrankungen. Also es scheint schon hormonelle Einflüsse zu geben, wo Frauen ein größeres Risiko haben zu erkranken. Es gibt eine ganz nette Studie, die auch wahrscheinlich zeigt, Stressbewältigung und Krankheitsverarbeitung scheint bei Frauen anders zu laufen. In München wurde untersucht, wie lange es dauert, bis über 65-Jährige in die Klinik gehen nach einem Herzinfarkt. Bei Frauen hat man gesehen, das ist im Schnitt eine Stunde später, nämlich erst nach 4,5 Stunden, ist im Vergleich zu Männern. Das heißt, Frauen haben möglicherweise etwas andere Symptome, bewerten sie anders und reagieren nicht so schnell wie die Männer, wenn es darum geht, einen Herzinfarkt zu erkennen und richtig zu behandeln.
Ich meine, das ist ja ein Beispiel, wo ich jetzt als Soziologin auch sagen könnte, das könnten ja auch noch ganz andere Einflüsse sein, wie zum Beispiel, dass die Aufklärung in Bezug auf Herzinfarkte die Frauen einfach vernachlässigt hat und sie deswegen anders reagieren. Es muss nicht unbedingt jetzt ein Verarbeitungsproblem sein oder ein Verständnisproblem, das vom Gehirn aus bedingt ist.
Genau, da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Das ist ja genau unsere Schwierigkeit. Was ist wirklich biologisch und was ist eher soziologisch? Ja.
Wie wirkt sich denn der Alterungsprozess da aus? Sie haben jetzt das Beispiel von einer über 65-Jährigen gebracht. Ist es dann nochmal auch auffälliger, dass die Vulnerabilitäten, die wir besprochen haben, zunehmen? Oder gibt es dann auch Dinge, die dann vielleicht nicht mehr so schwierig sind? Gerade in Bezug auf hormonelle Prozesse zum Beispiel.
Wir verlieren im Laufe unseres Lebens alle ca. 10% unserer Nervenzellen. Das zeigt sich dann irgendwann im Sinne einer Hirnatrophie. Man weiß ja, dass auch eben hormonelle Einflüsse Auswirkungen haben auf ein höheres Risiko für Demenzerkrankungen. Aber insgesamt ist es ja ganz entscheidend, wie schaffen wir es über Lernprozesse, die Plastizität unseres Gehirns zu erhalten. Das heißt, dass sich neue Synapsen, neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen ausbilden können. Die Art des Lernens und der Intelligenz verändert sich im Laufe des Lebens. In jungen Jahren spricht man eher von der fluiden Intelligenz. Das heißt, wir können leicht unsere Aufmerksamkeit steuern, Neues schnell lernen. Und je älter wir werden, umso besser kommen wir klar über unsere Sprachkompetenz, über das Wortgedächtnis und wir kriegen besseren Überblick durch das Vorwissen. Insofern ist sicher die Synapsenbildung zwischen den Nervenzellen ein ganz entscheidender Teil, wo wir auch gegen den Alterungsprozess der Nervenzellen an sich arbeiten können.
Das heißt, Lernen sollte unser Hobby in jedem Alter sein und möglichst viele Interessen auch, die zu Lernprozessen motivieren.
Genau. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Man ist nicht zu alt, um was zu lernen. Es fällt einem natürlich schwerer, je älter man wird. Ich finde den Begriff des Gehirnmuskels sehr nett. Ein Muskel muss man auch trainieren, damit er fit bleibt. Und so muss man sein Gehirn auch tagtäglich trainieren. Dann bleibt man fit und arbeitet gegen letztendlich Alterungsprozesse und Demenz.
Welche Rolle spielt denn das Thema Bewegung bei Lernprozessen und damit der Gehirnvitalität, sage ich mal?
Körperliche Fitness schützt auch vor Gehirnerkrankungen und es wird viel zu wenig betont, wie wichtig letztendlich Ausdauertraining, Gleichgewichtstraining ist, Achtsamkeit, Entspannung, um einfach fit zu bleiben und auch das Gehirn in optimaler Funktionsweise zu halten.
Also Lernprozesse generell und vielleicht sogar in Kombination mit Bewegung. Gibt es sonst noch etwas, was Sie empfehlen können, zum Beispiel Ernährungsfragen bewusster zu beachten oder gewisse Nahrungsergänzungsmittel oder auch Dinge, die zu meiden sind, wie zum Beispiel Alkohol, Nikotin, um lange mental gesund zu bleiben?
Ich glaube, ganz entscheidend ist das, was wir ja alle so als Work-Life-Balance bezeichnen. Eine für einen selber optimale Mischung aus Aktivität und Entspannung. Ein ganz wichtiger Faktor zur Vorbeugung von einer Demenz ist die Behandlung von kardiovaskulären Risikofaktoren. Das heißt, ein hoher Blutdruck gehört behandelt, je früher, je besser. Eine Zuckerkrankheit sollte optimal eingestellt werden, diätetisch und aber auch gegebenenfalls medikamentös. Hohes Cholesterin, Rauchen möglichst aufgehört werden. Und was eine ganz spannende neue Erkenntnis ist, dass auch Menschen mit einem Verlust oder Verminderung der Hörfähigkeit im mittleren Alter haben ein erhöhtes Risiko für Demenzerkrankungen. Das heißt, wenn man wirklich anfängt, schlechter zu hören, ist es sinnvoll, sich mit dem Thema Hörgerät auseinanderzusetzen und damit das Risiko und auch das Auftreten einer Demenz letztendlich zu verhindern, verzögern. Das sind Daten, die bisher, denke ich, nicht so einem bewusst waren und fand ich ganz spannend, als ich das gefunden habe in der Literatur. Und natürlich, das Alter ist unser größter Risikofaktor, dass wir kognitiv nicht mehr so fit sind. Und natürlich eben, wie Sie sagten, Ernährung, gesunde Ernährung heißt ausgewogene Ernährung, mediterrane Kost, ein geringer Alkoholkonsum, Rauchen aufhören, vitaminreich essen, aber die Nahrungsergänzungsmittel, die Vitamine zeigen in den Studien nicht wirklich eine Nutzen in Bezug auf Risiko von Demenzerkrankungen oder geistiger Fitness. Das Einzige, was letztendlich vor allem für zwei Erkrankungen oder Zustände propagiert wird, ist das Vitamin D. Das kann man über regelmäßiges Rausgehen, Sonnenlicht erreichen oder im Winter durch Vitamin D-Einnahme. Das ist vor allem bei dem Thema Osteoporose wichtig. Es gibt noch eine Erkrankung aus dem neurologischen Bereich, die Multiple Sklerose. Ganz klare Empfehlungen sind, Vitamin D zu substituieren. Ansonsten das Rausgehen und sich bewegen.
Also ist Vitamin D auch nicht ganz uninteressant fürs Gehirn?
Man weiß nicht ganz genau den Zusammenhang bei eben Multiple Sklerose als Entzündungserkrankung mit einer Autoimmungenese, welche Rolle das Vitamin D spielt. Aber man kann schon rückschließen, dass es einen schützenden Effekt hat, sodass wahrscheinlich doch auch das Vitamin D im Hirnstoffwechsel nicht ganz unerheblich ist.
Stimmt es, dass Frauen ein doppelt höheres Alzheimer-Risiko haben als Männer?
Wir hatten gerade schon besprochen, das Alzheimer-Risiko für Frauen ist höher als bei Männern. Das liegt zum einen daran, dass Frauen älter werden. Und der größte Risikofaktor für die Alzheimer-Demenz ist das Alter.
Man muss sich klar machen, dass wir da auch einen statistischen Effekt haben.
Genau, also dass wirklich die Zahlen so sind, dass unter 65 sind nur 3% der Bevölkerung Menschen mit Alzheimer-Erkrankung. Mit 80 Jahren ist es jeder Fünfte, 20%, und mit 90 Jahren jeder Dritte. Da sieht man, wie steil die Kurve nach oben geht. Frauen eben werden ja im Durchschnitt deutlich älter. Wo ist das statistische Risiko erhöht? Das ist ein Grund. Der zweite ist, dass man schon einen Zusammenhang zum Hormonhaushalt sieht, dass der Östrogenabfall nach der Menopause den Studien nach das Alzheimer-Risiko erhöht. Aber gleichzeitig hat sich gezeigt in großen amerikanischen Studien, dass die Hormonersatztherapie letztendlich keinen Nutzen bringt, das Alzheimer-Risiko zu reduzieren. Das heißt, es müssen irgendwelche anderen Faktoren sein, die gekoppelt sind an die Hormone der Frau. Es gibt Überlegungen, ob möglicherweise je länger Östrogen vorhanden ist, das heißt, der Abstand zwischen erster Periode und Menopause möglicherweise der schützende Effekt ist. Da ist aber auch, denke ich, noch viel Forschung nötig, um klarere Aussagen machen zu können.
Das heißt letztendlich, wir wissen nicht genau, wie hoch da unser Gefährdungsrisiko ist. Es schließt aber auf gar keinen Fall aus, dass die positiven Dinge, die wir benannt haben zur mentalen Gesundheit, auf jeden Fall förderlich sind und eben auch helfen können, das Risiko zu senken.
Genau, das sind die wichtigsten Werkzeuge, die wir haben. Unsere soziale, geistige und körperliche Aktivität.
Sehr
und
schön.
Und die Behandlung von kardiovaskulären Risikofaktoren, ja, die viel, viel wichtiger ist als die Einnahme von Medikamenten bei beginnender Demenz.
Und das sollte nicht erst mit Beginn der Verrentung in Blick genommen werden, sondern da müsste man auch bei Arbeitgebern noch eine aufklärerische Arbeit wahrscheinlich leisten, um klarzumachen, dass die Menschen eigentlich die Work-Life-Balance auch während ihrer stürmischen mittleren Jahre sozusagen auch mehr beachten sollten und man nicht das Letzte aus ihnen herausdrücken sollte, damit nicht noch mehr Leute wie ich dann bei Ihnen aufkreuzen im totalen Zusammenbruch, richtig?
Ja, also ich glaube, es ist nur die eigene Achtsamkeit.
Ja.
Ja, natürlich hat der Arbeitgeber auch vielleicht einen Anteil, aber ich glaube, es ist immer die Frage, fühle ich mich ausgeglichen, passt für mich meine Balance. Und das ist was, glaube ich, wo wir einfach achtsamer werden müssen mit uns selber.
Es ist ja oft auch so, dass man ja psychisches Gepäck mit sich herumschleppt. Das heißt also, so wie man geprägt ist, wenn man da eine unglückliche Prägung hat, wenn man in der Kindheit schon gestresst war oder was Traumatisches erlebt hat, was dann nicht verarbeitet werden konnte, das prägt dann natürlich auch Umgangsweisen mit sich selber und anderen. Und klar, dadurch verlängert sich natürlich auch die gesundheitsschädigende Wirkung von Lebenspraktiken.
Genau, das ist ja genau das Thema der vulnerablen Phasen, dass man weiß, dass Lebensumstände, Traumata in der Kindheit sich oft aufs ganze Leben auswirken oder auswirken können. Da, glaube ich, sollte man vielleicht auch in der Medizin noch mal mehr hinschauen.
Das würde aber im Weiterdenken auch natürlich bedeuten, dass gute therapeutische Begleitung und therapeutische Aufarbeitung in jedem Lebensalter, ob jetzt in der frühen, mittleren oder auch in der späten Lebensphase, immer auch ein wichtiger Gesundheitsfaktor sind. Also auch mit 65 oder 75 oder meinetwegen auch 85 ist es nicht zu spät, da noch für Entlastung sorgen zu wollen.
Ganz und gar nicht. In jeder Lebensphase, wo man bereit ist, sich Unterstützung zu holen, denke ich, ist das gerechtfertigt und sollte in Anspruch genommen werden. Das deutsche Gesundheitssystem bietet ja die Möglichkeit, sich über zum Beispiel einen Psychotherapeuten Hilfe zu holen.
Ich glaube, das ist jetzt ein schöner Abschluss gewesen und ich sage nochmal herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie sich extra noch eingelesen haben.
Sehr gerne. Also, mir hat Spaß gemacht, mich einzulesen mit Ihnen.
Genau.
Gerne. Vielen Dank.
Das war das Interview mit Dr. Caroline Zimmermann zum Thema das weibliche Gehirn und die verschiedenen Aspekte psychischer Gesundheit bis ins hohe Alter. Das Interview führte Petra Kellner.
So, das war's auch wieder mit einer neuen Folge Peachy psychische Gesundheit. Diesmal ein Special zum Thema Weltfrauentag von und mit mir Sani Bach. Außerdem bedanke ich mich bei Eva Kerb, Petra Kellner, Anita Herle und Bernd Heckmeier. Unsere nächste Folge kommt am 25. März 2021. Das ist wieder ein Donnerstag, diesmal um 17 Uhr. Hört auch gerne in die Psychische Gesundheit Mediathek auf lora924.de rein. Über jedes Feedback freue ich mich sehr. Dankeschön. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter, macht's gut und bis nächste Woche. Blumige Grüße, eure Sani.